Willkommen zu einer neuen Folge von Rare Stories, dem Podcast über das Leben mit seltenen Erkrankungen. Heute sprechen wir über eine Krankheit, die viele gar nicht kennen vielleicht, die aber für Betroffene und ihre Familien alles verändert, Morbus Fabry. Morbus Fabry gehört zu den sogenannten lysosomalen Speichererkrankungen und was das genau bedeutet, welche Symptome typisch sind und warum es oft Jahre dauert, bis überhaupt die richtige Diagnose gestellt wird, darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Christine Kurschardt. Sie ist Internistin, Nephrologin und leitet die Spezialambulanz für Morbus Fabry an der Uniklinik Köln. In ihrer Sprechstunde begleitet sie Patientinnen und Patienten mit Fabry-typischen Beschwerden, hilft bei der Einordnung genetischer Befunde und weiß, wie entscheidend ein gutes Netzwerk und frühe Aufklärung sind. Was ist Morbus Fabry eigentlich genau? Wie verändert er das Leben und welche Fortschritte gibt es in der Versorgung und in der Forschung? Darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Professor Dr. Kurschardt. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
Es war ein Wunsch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass wir eventuell auch über andere seltene Erkrankungen berichten. Und da lag es einfach nahe, sich auch auf Morbus Fabry zu spezialisieren. Eine sehr komplexe Erkrankung. Wenn Sie jetzt einem Laienpublikum, wozu ich auch, glaube ich, ein bisschen gehöre, auch wenn ich aus dem Gesundheitswesen komme, was genau ist Morbus Fabry? Es ist natürlich eine seltene Erkrankung, aber wie würden Sie das in einfachen Wörtern erklären und was passiert eigentlich im Körper bei Morbus Fabry?
Ja, Sie hatten es gerade schon kurz gesagt, tatsächlich ist Morbus Fabry eine Speichererkrankung. Das heißt, es wird ein Stoff im Körper abgelagert, den der Körper selber nicht abbauen kann. Und das führt dazu, dass verschiedene Organe erkranken. Und es ist letztlich eine genetische Erkrankung, wo sozusagen ein Stoff, den wir Enzym nennen, nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, wie er funktionieren soll. Und dadurch wird der Abbau von Sphingolipiden gehemmt. Das sind letztlich Fettstoffwechselprodukte, die in jeder Zelle anfallen. Und normalerweise muss der Körper mit einem speziellen Enzym ein Stück von diesem Stoff abschneiden. Und dadurch, dass das nicht richtig funktioniert, kann der Stoff nicht abgebaut werden und lagert sich dann einfach in den Zellen ab. Und das passiert erstmal in den sogenannten Lysosomen. Das sind eigentlich unsere Abfallkörperchen, ähnlich wie eine Mülltonne in den jeweiligen Zellen. Und da wird der abgelagert und füllt sich sozusagen auf, also wie ein Mülleimer, der irgendwann nicht mehr geleert werden kann. Und das führt dazu, dass eben dann einzelne Zellen nicht mehr richtig funktionieren. Und wenn das Organe betrifft, vor allen Dingen die Niere oder das Herz oder vielleicht auch das Gehirn, dann kommt es eben dazu, dass in diesen speziellen Organen Störungen auftreten und das geht hin bis wirklich zum Nierenversagen und auch bis zu Patienten, die herztransplantiert werden müssen.
Also es hört sich an wie ein schleichender Prozess, ehrlich gesagt. Kann man sagen, oder gibt es typische erste Symptome, wo man etwas erahnen kann oder auch vielleicht eingrenzen, ab welchem Alter Symptome auftreten?
Ja, das ist in der Tat ein schleichender Prozess, weil man ja diese genetische Veränderung schon seit der Geburt in sich trägt. Und wir wissen, dass es sogar in der Plazenta, also bei der Geburt, schon solche Ablagerungen geben kann, die man sieht. Es ist aber so, dass die klinischen Symptome erst deutlich später auftreten. Also es ist von der Speicherung her so, dass es quasi ab der Geburt losgeht und langsam zunimmt, aber die ersten Symptome oft im Kindesalter auftreten. Und das ist so, dass meistens auch tatsächlich die Männer stärker betroffen sind als die Frauen, nicht immer, aber in der Regel. Und das heißt, so bei Jungs im Kindesalter, dass es zu ersten Symptomen kommen kann. Symptome sind zum Beispiel starke Schmerzen, brennende Schmerzen in Händen und Füßen, Abgeschlagenheit oder manchmal auch einfach unerklärliches Fieber. Also das sind relativ unspezifische Symptome, die auch andere Kinder haben können ohne Morbus Fabry. Und das ist eben das Problem, warum man die Erkrankung so spät erst wirklich bemerkt und benennen kann. Also wenn man das dann diagnostiziert hat, dann ist viel aus der Kindheit schon erklärlich. Aber oft ist eben das doch erst im Erwachsenenalter so, dass man weiß, dass der Patient Morbus Fabry hat.
Das ist ja wirklich sehr, sehr interessant, dass man erste Ablagerungen schon ganz früh erkennen kann, aber die Diagnose oder die das Konkrete erst im späteren Alter auch feststellt. Ich durfte mit Ihnen auch schon mal vor anderthalb Jahren bei einer anderen Veranstaltung sprechen und da haben wir auch Morbus Fabry, erkrankte oder betroffene Leute auch interviewt und getroffen. Und da ist mir in Erinnerung geblieben, dass jeder eine andere Geschichte erzählt hat, dass es wenig Symptome gab oder wenige Fakten gab, die bei anderen genauso waren. Und dennoch dauert es häufig so lange, bis die Diagnose gestellt wird. Was sind dann so die typischen Hürden auf dem Weg zur richtigen, Anführungsstriche oben, zur richtigen Diagnose?
Ja, das ist tatsächlich schwierig, so wie Sie schon sagen, dass das von den Patientenverläufen her extrem unterschiedlich ist. Also sogar in der gleichen Familie, also bei zum Beispiel Brüdern, die genau die gleiche Veränderung haben, es dazu kommt, dass eben die Erkrankung nicht gleich verläuft. Also die haben unterschiedliche Beteiligung. Manche haben dann doch eher mit der Niere Probleme, die anderen eher mit dem Herzen. Und warum das so ist, wissen wir noch nicht genau. Und das macht das so schwierig. Also das ist wirklich eine Erkrankung, die man nicht auf 2, 3 Symptome festlegen kann und dann weiß man sicher, dass es das ist, sondern man muss eben wachsam sein und irgendjemand muss mal den Verdacht äußern, damit man tatsächlich auch dann die Diagnose stellen kann und die richtigen Untersuchungen dafür machen muss. Die Hürden sind vielfältig. Hürden sind vor allen Dingen gerade im Kindesalter, weil die Symptome so unspezifisch sind, dass der Kinderarzt nicht dran denkt, weil er eben sehr, sehr viele Kinder hat, die in irgendeiner Weise Wachstumsschmerzen oder Ähnliches aufweisen und eben keinen Morbus Fabry haben. Und da fällt vielleicht der seltene Patient mit Morbus Fabry nicht so auf. Und dann ist es natürlich auch so, dass das eine von 8000 seltenen Erkrankungen ist, die auch die wir Ärzte nicht so auf dem Schirm haben. Es ist einfach so, dass das eben schon, wenn man es weiß, eigentlich dann klar wird. Aber wenn man es nicht kennt, man nicht unbedingt dran denkt. Dafür sind die Symptome insgesamt also einfach so in der Gesamtheit zu unspezifisch und zu verschieden, auch innerhalb einer Familie.
Umso wichtiger ist auch Ihre Arbeit in der Spezialambulanz für Morbus Fabry an der Uniklinik Köln, was ich schon eingangs sagte, die Sie auch leiten. Das heißt, Sie lernen wahrscheinlich auch mit jedem Fall noch dazu, könnte ich mir vorstellen, weil Sie ja auch eine große Variation oder auch ganze Familien begleiten, Fragezeichen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das ist richtig. Also es ist wirklich jeder Patient wirklich anders als die Patienten, die ich schon kenne. Also jeder bringt wieder neue Aspekte mit. Ich lerne wirklich auch immer noch dazu. Und gleichzeitig tut sich natürlich in der Forschung auch ungemein viel, sodass das wirklich eine spannende Erkrankung ist, die auch im Fluss ist. Also wo wir deutlich noch zusätzliche Erkenntnisse gewinnen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr vielfältig. Und Sie haben recht, also meistens, wenn man einen Patienten hat, der neu diagnostiziert wird, hat man gleich eine ganze Familie, die man grundsätzlich untersuchen müsste, je nachdem, welche Familienangehörigen es noch gibt. Und diese sind auch unterschiedlich. Also ich könnte Ihnen tatsächlich nicht zwingend sagen, wenn 3 Familienangehörigen kommen, von dem, was Sie schildern, ob Sie wirklich einen Morbus Fabry haben. Also man muss dann wirklich die entsprechende Diagnostik machen, um zu sehen, ja, das ist so. Und gerade bei Frauen ist das eine Erkrankung, die extrem vielfältig aussehen kann.
Also würden Sie sagen, dass es schon auch einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, wenn es um Morbus Fabry geht oder deren Ausprägung?
Ja, es gibt einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen, weil das letztlich eine Erkrankung ist, die auf dem X-Chromosom liegt. Also da liegt der Defekt. Und die Männer haben nur ein X-Chromosom. Das heißt, wenn der Defekt da ist, schlägt es voll durch. Und meistens sind dann auch Männer deutlich schlechter dran und also haben früher Symptome und oft auch wirklich einen deutlich schlimmeren Krankheitsverlauf. Und bei Frauen sind 2 X-Chromosomen vorhanden. Das heißt, bei manchen Frauen kann es tatsächlich sein, dass das X-Chromosom, was gesund ist, komplett die Funktionen übernehmen kann und man eigentlich nicht viel Klinik sieht. Es gibt auch Frauen, die Morbus Fabry haben, die 90 Jahre alt werden ohne jegliche Symptome. Aber dann gibt es auf der anderen Seite eben auch Frauen, auch mit einer Mutation auf einem X-Chromosom, das andere ist gesund, die aber so schwer erkranken wie Männer. Also das ist wirklich auch bei Frauen sehr vielfältig und es gibt Frauen, die quasi ähnlich schwere Krankheitsverläufe aufweisen und dann auch frühzeitig behandelt werden müssen.
Dann haben wir ja mehrere Herausforderungen. Also auf der einen Seite auch diese Komplexität der Familie und auf der anderen Seite, Sie haben es ja auch schon gesagt, also Morbus Fabry ist ja nur eine von ungefähr 8000 seltenen Erkrankungen. In Deutschland haben wir um die 4 Millionen Betroffenen von seltenen Erkrankungen. Und das hat ja vielleicht nicht jeder Arzt auf dem Schirm, kann ja auch gar nicht sein. Daher auch die Frage, nicht jeder weiß ja auch sofort, oh, am Uniklinikum Köln gibt es eine Spezialambulanz. Wie finden denn Patientinnen und oder Patienten und vielleicht auch die Angehörigen den Weg in ein Zentrum und wie sieht dann so eine Versorgung in so einem spezialisierten Zentrum wie dem Ihren aus? Können Sie uns da mal mitnehmen, als ob wir zu Besuch wären?
Der Weg ist wirklich unterschiedlich, je nach Patient. Es gibt Patienten, die auswärts diagnostiziert werden, zum Beispiel von Augenärzten oder auch Kardiologen, die einfach merken, hier ist etwas nicht in Ordnung und das wird wahrscheinlich eine seltene Erkrankung sein. Also das ist ein Patient, der nicht nur was am Herzen hat, sondern der hat auch auffällige Hautveränderungen oder eben diese charakteristischen Schmerzen, sodass der Kollege dann entsprechend den Verdacht stellt und vielleicht sogar schon mal testet. Das heißt, es kommen einige Patienten zu mir, die letztlich schon diagnostiziert sind. Und was wirklich extrem hilfreich ist, ist tatsächlich das Internet. Also man kann einfach im Internet wirklich hervorragend googeln und einfach auch schauen oder auch über andere Kanäle gucken, welche Ärzte sich speziell mit diesem Krankheitsbild auskennen. Und dann muss man auch noch dazu sagen, dass ja in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, auch die Anstrengung der Politik für Menschen mit seltenen Erkrankungen deutlich zugenommen hat. Das heißt, wir haben in vielen Universitätskliniken jetzt eben auch die Zentren für seltene Erkrankungen. Und auch wenn jedes Zentrum nicht jede Erkrankung kennt und behandeln kann oder speziell Ärzte hat, die sich mit Krankheitsbildern auskennen, so ist es doch so, wenn man sich an diese Zentren wendet, dass die oft für jemanden dann auch herausfinden können, wo er sich vorstellen kann. Und dann muss man noch dazu sagen, dass es gerade bei Morbus Fabry eine extrem gute Selbsthilfegruppe gibt. Also die haben sehr, sehr viele Angebote. Und das heißt, wenn man Selbsthilfe googelt oder sucht und Morbus Fabry dann sozusagen als Stichwort mit eingibt und auf der Website der Selbsthilfegruppe landet, dann ist man als Patient tatsächlich sehr gut vorinformiert. Das heißt, man kann da auch schauen, welche einzelnen Zentren es gibt. Das ist mit Adressen hinterlegt und auch mit Telefonnummern, sodass man sich selber als Patient sogar dann dahin wenden kann, wo ein Zentrum in der Nähe ist, wo man nicht so allzu weit fahren muss.
Okay, also nicht jeder kommt unbedingt nach Köln für eine Morbus Fabry-Diagnose.
Ja, ganz genau. Also es gibt in Deutschland wirklich mehrere sehr große Fabry-Zentren und je nach Wohnort wird es natürlich dann auch insgesamt aufgeteilt. Es ist natürlich nicht so, dass wir nur Patienten haben, die aus unserer Gegend kommen. Also es gibt auch Menschen, die sehr, sehr weit anfahren müssen, einfach weil sie zu einem bestimmten Zentrum fahren wollen. Das ist natürlich nicht ideal, weil der Anfahrtsweg lang ist, aber es ist natürlich jeder auch selber ja, in der Lage, sich da hinzuwenden, wo er sich gerne hinwenden möchte. Also das ist ja nicht vorgeschrieben, wo man sich vorstellen muss. Und wenn jetzt ein Patient zu mir kommt, dann ist es so, dass wir ein Programm bei uns haben, wo man innerhalb eines Tages verschiedene Organsysteme überprüfen kann. Das heißt, ich spreche in der Regel als erstes mit dem Patienten. Wir machen hier den Nierenultraschall und eine sehr ausführliche Blutabnahme, dass wir verschiedene Organsysteme schon mal durchchecken. Und dann können die Patienten, je nachdem, was das Bedürfnis ist, auf unserem Campus eben noch andere Fachdisziplinen sehen. Also meistens ist eine neurologische Untersuchung dabei und die Kardiologen. Aber manchmal sind es eben auch Augenärzte oder Ärzte speziell für HNO, also Hörvermögen. Also das kann man jeweils dann individuell anpassen, wie das der entsprechende Patient braucht.
Also ich habe zwar von einem Netzwerk gesprochen, aber das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Das heißt, Sie selbst müssen ja auch über die Kölngrenzen hinaus super vernetzt sein wahrscheinlich, dass Sie auch mit den anderen Zentren im Austausch stehen, sich informieren, wahrscheinlich auch mal über Patientenfälle direkt sprechen, weil vielleicht auch die Wege manchmal oft lang sind. Nicht unbedingt bezogen auf Morbus Fabry, aber es gibt auch bei Lohn zum Beispiel, dass einige Patienten oft mehrere Jahre auf eine Diagnose warten, vorher eventuell schon 2, 3, manchmal 4 Fehldiagnosen vorher hatten, falsche Diagnosen, nicht zutreffende Diagnosen vorher hatten. Ja, das erfahren Sie wahrscheinlich auch, dass die Patienten schon mit einem großen Sack an einer Ärzte-Odyssee auf Sie zukommen.
Ja, absolut. Also das ist bei Patienten genauso. Meistens ist es ja so, dass ein Symptomkomplex abgearbeitet wird und dann wird gleich eine Schublade geöffnet und der Patient da reingesteckt, ohne dass man noch die anderen Dinge sich anschaut, also ohne die Hautveränderung zu berücksichtigen oder vielleicht auch was am Herzen passiert, sodass unsere Patienten auch wirklich sehr viele verschiedene Diagnosen vorher schon gehört haben und auch viel bei Kollegen schon in Behandlung gewesen sind, ohne dass man jetzt wirklich sagen kann, aha, die Diagnose ist da und da schon gestellt worden. Also das dauert manchmal wirklich sehr lang. Aber ich will mich davon auch nicht ausnehmen. Also ich kenne auch nicht alle seltenen Erkrankungen und es kann auch durchaus sein, dass dem einen oder anderen eben mal was nicht sozusagen auf dem Schirm ist. Das Problem ist halt, man muss wachsam sein. Also wenn man irgendetwas sieht, was nicht zusammenpasst oder was sozusagen noch was anderes sein kann, dann sollte man doch an was Seltenes denken.
Und sehen Sie diese, ja, Versorgung von seltenen Erkrankungen, beziehungsweise die Arbeit mit den seltenen Erkrankungen ausschließlich in den spezialisierten Zentren? Oder würden Sie auch empfehlen, dass man doch auch gewisse Punkte bei den niedergelassenen allgemeinen Kollegen, allgemeinmedizinischen Kollegen trotzdem, ja, hinterlassen kann, um zu sagen, achtet mal auf ein paar wichtige Sachen? Oder ist das einfach zu viel verlangt in dem großen Glas der 8000 seltenen Erkrankungen?
Sie haben völlig recht. Also es ist nicht zu viel verlangt. Also wir arbeiten sehr eng auch mit niedergelassenen Kollegen zusammen, auch wenn dann schon die Diagnose gestellt ist. Aber der Patient kann sich durchaus auch heimatnah weiter kontrollieren, betreuen lassen. Also gerade im nephrologischen Bereich brauchen wir das unbedingt. Aber auch bei Kardiologen ist das üblich. Es ist so, dass man auch als Hausarzt sicherlich da wachsam sein muss. Denn es gibt durchaus extrem fitte und sehr interessierte Hausärzte, die auch schon mal die Diagnose stellen oder sagen, das ist jetzt bei Ihnen nicht in Ordnung, bitte stellen Sie sich in einem Zentrum für seltene Erkrankungen vor. Oder fragen Sie mal dort und dort nach, um zu sehen, ob die Kollegen vielleicht noch eine Idee haben, was es vielleicht sein kann. Und deswegen finde ich auch gerade Hausärzte und niedergelassene Kollegen wirklich extrem wichtig in so einem Netzwerk.
Okay, also der Austausch findet dann schon statt und dann ist es so zur finalen Abklärung, sage ich mal, sind Sie natürlich als Zentrum sehr dafür geeignet. Heißt es aber auch, Sie haben vorhin gesagt, vielleicht eine ältere Frau, 90 Jahre, ohne Symptome, wo vielleicht Morbus Fabry nie diagnostiziert wird?
Ja, ganz genau,
Ja.
das ist definitiv so.
Okay. Sie haben von dem großen Konstrukt der Familie schon gesprochen. Ist es denn auch so, wenn Sie mit Betroffenen sprechen, wo die Diagnose gestellt wird, dass Sie auch Angehörige mit einbinden? Sie haben natürlich auch schon über Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen gesprochen. Sind das auch, ich sage jetzt mal, wichtige Bestandteile Ihres Netzwerks, was vielleicht nicht medizinisch ist, wo Sie ja auch vielleicht bei der Aufklärung zur genetischen Testung in der Familie beraten, weil da könnte ich mir vorstellen, das ist ja auch ein sensibles Thema. Man kann ja niemanden zwingen zu testen, ne? Und man möchte man dann trotzdem wissen, was dabei herauskommt und was hat das auch für Folgen, wenn ich zum Beispiel auch über die Familienplanung nachdenke, ist das ja auch ein zentrales Thema für junge Betroffene.
Ja, das ist in der Tat richtig. Also es ist schon ein sehr komplexes Thema. Bei mir ist es in der Sprechstunde oft so, dass schon Familienangehörige mitkommen, also sei es zum Beispiel Ehepartner oder manchmal auch sogar Kinder, die einfach mit bei dem Gespräch dabei sein möchten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also solange der Patient einverstanden ist, dass der Angehörige mit dabei ist, kläre ich auch wirklich gerne die ganze Familie auf. Es ist so, nur so, dass wir als Ärzte eben nicht aktiv an andere Familienangehörige herantreten dürfen. Das heißt, wir müssen den Patienten gut informieren, dass es eine genetische Erkrankung ist und wer grundsätzlich auch möglicherweise getestet werden sollte. Das heißt, wenn ich den Patienten bei mir in der Sprechstunde habe oder die Patientin, dann spreche ich tatsächlich mit denen auch den Familienstammbaum durch. Das heißt, wir gucken,
Okay.
wie viele Kinder haben sie, wie viele Onkel, wie viele Tanten, was machen die Geschwister. Und dann, weil es ja eine x-chromosomal vererbliche Krankheit ist, kann man schon sagen, wer es möglicherweise haben könnte oder wer sinnvoll wäre zu testen. Es ist immer so, dass Väter die Erkrankung auf alle Töchter vererben, aber die Väter eben nicht auf die Söhne. Das heißt, man kann dann schon gewisse Patienten ausschließen, die das nicht haben können, aber andere eben, die es auch wahrscheinlich dann haben. Und das ist von Familie zu Familie extrem unterschiedlich, wie Patienten das handhaben. Also es gibt Patienten, die extrem offen damit umgehen, also die wirklich auch dann sagen, ich habe jetzt diese Erkrankung, das ist leider vererbbar und es könnte bei dir oder dir eben auch der Fall sein, lass dich bitte testen. Aber es gibt auch Patienten, die das eher als, sage ich mal, Mangel empfinden, dass sie diese Erkrankung haben und ungern darüber sprechen und auch vielleicht mit den Familienangehörigen, auch zum Teil mit den Kindern nicht darüber sprechen. Das ist nachvollziehbar, absolut. Letztlich dürfen sie das ja selber entscheiden. Aber es kann natürlich schon dazu führen, dass gewissen Familienangehörigen dann auch eine Therapie nicht zeitnah ermöglicht wird. Also das heißt, man muss das immer gut abwägen und das ist auch in jeder Familie extrem unterschiedlich.
Würden Sie also sagen, dass eine frühe Diagnose und ein früher Therapiebeginn wichtig sind?
Ja, die frühe Diagnose ist wichtig, wenn Symptome bestehen. Wenn keine Symptome bestehen, gerade bei Kindern, würde ich erst nicht dazu raten zu testen, weil Kinder dann oft schon abgestempelt werden und dann wird gesagt, ah, du hast jetzt diese Erkrankung. Dann werden Kinder tatsächlich in ihrem Aufwachsen anders behandelt von den Eltern. Das ist ganz normal. Das ist, wenn man weiß, dass da was nicht in Ordnung ist, ja, menschlich, das zu tun. Aber es gibt da so gewisse Empfehlungen, wann man testen sollte. Und dann ist es gerade bei männlichen Patienten tatsächlich auch wichtig, dass man das früh findet und früh behandelt, wenn man schon tatsächlich weiß, dass es später vielleicht zu einer schweren Erkrankung führen kann. Bei Frauen ist das anders, denn bei Frauen sind die Entwicklungen sehr individuell. Das heißt, da testen wir einfach einmal im Jahr und schauen, wie die Situation aussieht. Und entsprechend danach gucken wir, ob eine Behandlung schon notwendig ist oder nicht. Aber ein Mann mit einer klassischen Mutation, der wahrscheinlich einen schwereren Verlauf aufweist, obwohl er jetzt noch nicht viel Organ oder vielleicht sogar gar keine Organbeteiligung hat, sollte früh behandelt werden. Ja, in jedem Fall.
Ja. Und so eine Genetik lässt ja auch Rückschlüsse ziehen auf die Vorfahren. Also ich kann mich an ein Gespräch erinnern, dass eine Betroffene gesagt hat, ja, nun erinnere ich mich, vielleicht ist es jetzt besser zu verstehen, warum unser Großvater immer so krank war oder die Großmutter immer so, also gewisse Symptome hatte. Früher gab es ja natürlich nicht unbedingt die Diagnose Morbus Fabry so leicht zu stellen, wie sie heute gestellt werden kann. Hören Sie das oft, dass vieles im Rückschluss dann für Familien klarer wird? Ach, deswegen war die Oma, die Uroma oder wer auch immer, halt entsprechend, wo man einfach wusste, ist krank, aber man hat einfach keine bestimmte Diagnose oder eine andere, eine falsche.
Ja, das ist wirklich so. Also es ist tatsächlich im Nachhinein, wenn man dann die Diagnose hat, vieles erklärlich. Also nicht nur die eigenen Symptome, die man hat, sondern vielleicht auch Symptome von Kindern oder von Geschwistern, aber eben auch der Eltern oder Großeltern. Und die Medizin ist ja, was die seltenen Erkrankungen angeht, deutlich fortgeschritten im Vergleich zu dem, was man so in 50er, 60er Jahren wusste. Aber was sich oft dann erklärt, ist tatsächlich, warum ein Familienangehöriger so früh verstorben ist. Also warum der eben nur 50 geworden ist und nicht vielleicht 70 oder 80. Wie es der normalen Lebenserwartung entspricht. Also da kann man tatsächlich wirklich nachher noch Rückschlüsse ziehen auf die entsprechenden Familienangehörigen. Manchmal weiß man allerdings nicht, welcher von den Großeltern das weiter vererbt hat. Und man muss ja auch dazu sagen, dass es Neumutationen gibt. Also es gibt ja Veränderungen, die wirklich beim Patienten zum allerersten Mal nachgewiesen wurden und wo kein anderer Familienangehöriger erkrankt ist. Ja, das ist dann sozusagen beim Patienten die allererste Veränderung in dem Gen und alle anderen Familienangehörigen haben nichts.
Okay, das gibt es auch. Und ja, schon alleine so eine Diagnose zu bekommen, ist für die einen, die wahrscheinlich jahrelang gesucht haben, vielleicht auch erstmal eine Erleichterung, dass man jetzt erstmal eine Diagnose hat. Da geht es darum, auch sich damit zu beschäftigen. Ich in meiner Arbeit mit Betroffenen von seltenen Erkrankungen weiß, dass einige nicht sofort alles lesen und wissen wollen, sondern erstmal, okay, was heißt das? Ich möchte erstmal meinen Weg verstehen, um dann vielleicht auch erstmal Kontakt mit anderen Betroffenen oder so zu haben, um nicht gleich zu sehen, was kann mir passieren. Und wenn es geht, dass so eine Erkrankung vererbt werden kann, wird es zwangsläufig zu einem Thema für die Familie. Das ist natürlich ein ordentliches Paket, was Sie denen dann auch mitgeben, leider. Wie gehen Sie denn in Ihrer Sprechstunde mit so einer emotionalen Belastung um? Also ist das, was Betroffene auch vielleicht über die Jahre, die Zeit auch mitteilen, ist das, was auch extra besprochen werden muss?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn natürlich ist so eine Diagnose belastend, das ist überhaupt keine Frage, also nicht nur für einen selbst, sondern auch für die Familie. Und die Erkrankung ist ja sehr komplex, das heißt, es führen viele verschiedene Aspekte dazu, muss man behandelt werden, muss man nicht behandelt werden, muss man erst abwarten oder kriegt man die Therapie, welche Symptome habe ich, welche werde ich noch entwickeln in Zukunft und wie lange kann ich überhaupt mit dieser Erkrankung überleben? Also das sind wirklich sehr schwierige Fragen, die dann plötzlich kommen. Und normalerweise ist es so, auch wenn ich versuche, den Patienten natürlich die Erkrankung zu erklären und darzustellen, was das bedeutet, natürlich im Gespräch, das sind so viele Informationen, die kann man gar nicht alle behalten. Mhm. Dauert ein bisschen Zeit, es muss ein bisschen wachsen und reifen, sage ich mal, bevor man wirklich dann auch komplex sich in diese Erkrankung begibt und sich auch selber damit befasst, was das alles bedeutet. Es gibt allerdings auch Patienten, die schon extrem belesen zu mir kommen. Also die haben schon alle Artikel dazu gelesen, die es grundsätzlich gibt, mhm, und stellen auch dann schon sehr, sehr spezielle Fragen. Also da gibt es letztlich verschiedene Arten von, ja, Möglichkeiten, wie man mit dieser Erkrankung umgehen kann. Aber es ist völlig verständlich, dass man nicht von Anfang an genau weiß, was das selber für einen bedeutet und dass man auch natürlich psychisch dadurch beeinträchtigt ist, dass man das jetzt hat. Ich meine, wer ist schon gerne krank und wer hört das schon gerne, dass er jetzt eine chronische Erkrankung hat, die auch nicht mehr weggeht? Also das verschwindet ja nicht mehr. Und deswegen ist gerade die psychologische Unterstützung extrem wichtig. Und das ist natürlich in Deutschland immer noch schwierig, dass man einen Psychologen oder eine Betreuung seines Vertrauens findet. Manchmal dauert das einfach auch lang, bis man da eine gute Anlaufstelle gefunden hat. Und Morbus Fabi, muss man dazu sagen, ist auch eine Erkrankung, die sich speziell auch auf die Psyche auswirken kann. Es sind Patienten, die häufiger eben Müdigkeitssymptome aufweisen, die häufiger weniger belastbar sind als nicht erkrankte Menschen. Und die eben auch unter Depressionen leiden oder eben solche Krankheitssymptome aufweisen. Das heißt, wir versuchen damit umzugehen. Die Patienten werden auch in der Neurologie vorgestellt. Aber das zu behandeln ist natürlich eine echte Herausforderung. Das muss man wirklich sagen. Und deswegen ist eine Anbindung auch zu Hause wirklich extrem hilfreich und wichtig. Hm.
Das heißt, Sie müssen ja immer einen ganzheitlichen Blick haben auf die Patienten. Also da ist ja sich so mannigfaltig ausbreiten oder zeigen kann. Auch wenn Sie ein Spezialzentrum sind oder ein Zentrum für seltene Erkrankungen, ist natürlich, bleibt es ja dennoch eine seltene Erkrankung. Ist es auch so, dass Sie Betroffene untereinander oder Neudiagnostizierte auch vernetzen, zusammenbringen? Also sind Sie da auch vielleicht Vermittlerin, wo Sie sagen, ich könnte mir vorstellen, dass so ein Austausch mal gut tun kann? Oder läuft das alles über die Patientenorganisation oder sind Sie mit denen vielleicht sehr gut auch vernetzt? Sie haben ja auch schon vorhin davon gesprochen.
Ja, wir sind natürlich wirklich in Deutschland sehr gut vernetzt untereinander, also nicht nur die Fabri-Zentren, sondern eben auch mit der Selbsthilfegruppe, die sich extrem gut organisieren und engagieren für Patienten. Ich spreche das in meinen Gesprächen immer an. Also ich frage sozusagen, ob da Bedarf besteht, sich zu vernetzen. Ich selber vermittle keine Kontakte, sondern das muss natürlich schon vom Patienten kommen und dann eben meistens auch doch über die Selbsthilfegruppe. Also man kann sich an die Selbsthilfegruppe jederzeit wenden. Die haben einen exzellenten Auftritt im Internet und es finden dort auch wirklich regelmäßig Treffen statt. Also es gibt ein deutschlandweites Patiententreffen einmal im Jahr, dann gibt es regionale Treffen, wo man tatsächlich auch gleichgesinnte und gleich betroffene Menschen treffen kann und sich eben auch mit denen austauschen kann. Manchen Patienten hilft das. Einige Patienten möchten das auch gerne, dass sie sich austauschen. Bei manchen Patienten ist es allerdings so, dass die dann auch sehen, wie stark betroffen man grundsätzlich sein kann. Also da sind ja auch Patienten, die wirklich schon schwer beeinträchtigt sind. Und das ist für alle, nicht für jedermann sozusagen, immer zum gleichen Zeitpunkt richtig. Also manche Menschen möchten auch leer nicht so sehr sehen, was andere empfinden. Das ist unterschiedlich.
Ja, und vielleicht nicht gerade gleich nach der Diagnose, ne, sondern erst mal nach einem späteren Zeitpunkt. Sie haben halt schon so toll von der Selbsthilfegruppe Morbus Fabri gesprochen und ich schlage einfach vor, dass wir die Internetseite in die Shownotes legen, damit sich jeder auch informieren kann. Ich denke, das ist absolut ein sehr guter Tipp. Dann komme ich mal zur letzten Frage und das ist auch immer ein kleiner Blick in die Zukunft, ohne ja zu wissen, dass wir eine Glaskugel beide vor uns haben. Aber was wünschen Sie sich denn für die Zukunft in der Versorgung von Menschen mit Morbus Fabri? Und gibt es etwas, wo Sie ja mit einem guten Gefühl in die Zukunft schauen, was Entwicklung angeht, Forschung angeht, Aufklärung oder Netzwerk angeht?
Ja, also was wirklich aus meiner Sicht extrem wichtig ist, sind gute Therapien. Also wir haben schon einige Therapien auf dem Markt. Das sind Infusionen, die man bekommt oder in Form einer Tablette, wenn das möglich ist beim Patienten. Das heißt, wir sind seit 2001 schon in der Behandlung besser geworden. Das ist aber noch nicht so weit, dass es optimal ist und den Krankheitsverlauf komplett zum Stillstand bringen kann. Also das ist schon extrem gut, dass wir das haben. Aber was ich mir wünsche, ist natürlich eine genetische Therapie. Also dass man wirklich einfach hingehen kann und sagen kann, das ist der Gendefekt, den kennen wir ja ganz genau. Und jetzt gehen wir hin und ändern sozusagen oder reparieren diesen Defekt. sodass der Patient dann auch im Langzeitverlauf wieder ein funktionierendes Gen hat, ein funktionierendes Enzym. Und dass man dann eben auch gar nicht diese ganzen Speicherablagerungen bekommt. Und das wird im Moment wirklich extrem eng beforscht, natürlich auch für andere genetische Erkrankungen, also nicht nur für Morbus Fabry. Aber da bin ich wirklich überzeugt, dass es irgendwann möglich werden wird, das Gen direkt zu reparieren. Und das wäre aus meiner Sicht und auch aus der Sicht der Patienten extrem hilfreich und extrem wichtig, wenn das gelingt.
Das ist natürlich ja ein schönes Ziel und gute Aussichten. Und ich lasse mich jetzt einfach mal von Ihrem Optimismus anstecken. Sehr gut. Und ich muss sagen, das war wirklich eine sehr spannende Folge. Vielen Dank, Professor Kurschardt, dass Sie uns so eindrucksvoll mitgenommen haben in die Welt von Morbus Fabry und in die Arbeit eines spezialisierten Zentrums. Ja, und wenn ihr mehr erfahren wollt, bleibt unbedingt dran, denn in den kommenden Monaten haben wir weitere spannende Episoden rund um Morbus Fabry für euch geplant. Alle Infos zur Folge und zum Uniklinikum Köln findet ihr wie immer in den Shownotes. So, und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage ganz herzlichen Dank an Professor Kurschardt und liebe Grüße nach Köln.
Ja, vielen Dank, sehr gerne.